Hallo Emily.
Hallo Sarah und hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer bereits dritten Folge unseres Podcasts Blutende Welt. Hallo auch an Lea, die ist nämlich heute zu Gast bei uns. Wie geht's dir so und stell dich doch einfach mal vor, bitte.
Hi, ja, ich bin 22 Jahre alt jetzt mittlerweile schon und studiere auch Ökologie und Umweltplanung, so wie Emily und Sarah, und nehme auch an dem Projekt Blutende Welt teil. Genau. Und heute ist ja ein schöner Tag, also wieso sollte ich schlechte Laune haben?
Gute Überleitung auf jeden Fall. Ja, ich habe deine Geschichte zu erzählen. Und zwar habe ich mir schon vor ein paar Monaten eine wiederverwendbare Slip-Einlage gekauft von Selena Cup, die ja auch Menstruationstassen herstellen, und dachte, ah, wie cool, die war auch gar nicht so teuer. Dann braucht man nicht immer noch eine Slip-Einlage, weil oft, denke, ihr beide kennt es auch, wenn man die Menstruationstasse benutzt, dann benutzt man trotzdem noch als Absicherung eine Slip-Einlage. Und ich wollte halt dort auch wieder eine wiederverwendbare haben, und dann habe ich sie ausprobiert, und in der Mitte gibt es halt so einen Klettverschluss, den man halt so rummacht um den Slip dann. Und leider ist es aber so doof konstruiert, dass sie sich komplett bewegt und dann teilweise umdreht, also auf der anderen Seite des Slips ist. Und meine Mitbewohnerin hat sich auch eine Slip-Einlage, also genau die gleiche, gekauft. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie das auch festgestellt. Und dann haben wir so darüber diskutiert. Und sie hat dann gemeint, warum man das nicht einfach so gemacht hat, dass man vorne, also weiter vorne und weiter hinten so ein Clip-Ding macht. Dann würde man es einfach verhindern, dass sie verrutscht. Jedenfalls können wir sie jetzt leider nicht mehr benutzen. Und das ist relativ schade, weil ich hätte gerne so eine, die ich wiederverwenden kann, weil mich das halt auch total nervt, immer eine Slip-Anlage noch extra bei der Menstruationstasse benutzen zu müssen, die ich dann halt leider wieder wegschmeißen muss. Ja, das nur kurz als kleiner Side-Fact, passend zu unserem Thema.
Ja, danke Sarah auf jeden Fall für die interessante Geschichte. Jetzt hast du uns ja alle schon mal vorgewarnt, dass wir diese Slip-Einlage nicht kaufen. Dazu muss ich auch noch sagen, ich habe Menstruationstasse von Selena Cup und bin damit sehr zufrieden, deswegen nichts direkt gegen diese Marke. Nochmal so am Rande. Jetzt will ich aber erstmal auch zu unserem heutigen Thema kommen, denn heute geht es ja um den zweiten Zyklusschritt, und zwar um die Vorproduktion. Die Ressourcengewinnung haben wir ja bereits letzte Woche vorgestellt. Da haben wir ja zum Beispiel besprochen, dass Quarzkies ein Hauptbestandteil von medizinischem Silikon ist oder dass der Saft des Kautschukbaums für die Naturkautschuk-Menstruationstassen verwendet wird. Ja, aber natürlich kommt es von diesem Rohmaterial ja nicht direkt zum fertigen Produkt. Dazwischen gibt es noch einige Zwischenschritte. Und deswegen haben wir uns diesen Schritt in unserer Wirkungskette auch nochmal genauer angeschaut. Im Bericht, genauso wie auch heute hier im Podcast. Wie genau das passiert, können unsere Expertinnen uns heute erläutern. Lea ist heute da, um uns die Vorproduktion der Menstruationstasse näher zu bringen. Und Sarah stellt uns die Vorproduktion der Tampons vor. Ja, dann wollen wir mal anfangen mit dir, Lea, und der Vorproduktion der Menstruationstassen. Vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz sagen, was so die benötigten Ressourcen noch mal waren für die Menstruationstasse und was da so die landschaftlichen oder ökologischen Auswirkungen waren. Nur ganz kurz, so zum Wiederauffrischen.
Ja, Emily, wie du gerade erzählt hattest, gibt es ja zwei verschiedene Varianten von Menstruationstassen. Einmal die aus medizinischem Silikon. Dafür wird Quarzkies benötigt, der dann später das Silikon ergibt, dazu aber später mehr. Es gibt auch noch Naturkautschuktassen, die aus dem Kautschukbaum mehr oder weniger gewonnen werden. Was vielleicht wichtig zu sagen ist, dass der Kautschukbaum meist in Monokulturen in Südostasien angebaut wird und da natürlich sehr viele Fungizide, Herbizide und auch Düngemittel eingesetzt werden, die auch in die Umwelt gelangen und es dazu deutlichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter kommt. Genau.
Ja, danke nochmal für die kurze Einführung. Dann wollen wir uns jetzt auch direkt ins spannende Thema der Vorproduktion werfen. Und wir können ja vielleicht mal anfangen mit dem medizinischen Silikon bzw. mit der Menstruationstasse aus medizinischem Silikon. Ich habe gehört, dass für medizinisches Silikon ja Silizium benötigt wird. Kannst du uns dazu nochmal irgendwas erzählen, Lea?
Genau, also für die Herstellung von medizinischem Silikon wird Silizium benötigt, wobei der Begriff des medizinischen, das ist aber auch ein Zungenbrecher, des medizinischen Silikons ist ein nicht geschützter Begriff und somit kann jedes Unternehmen das unterschiedlich zusammensetzen und es kann so auch zu Unterschieden kommen.
Wie und woher bekommt man denn überhaupt dieses Silizium nochmal genauer?
Ganz kurz und knapp aus Quarz, denn Silizium und Sauerstoff bilden zusammen eine Verbindung, welche als kristalline Form Quarz ergibt. Deswegen ist auch Quarzkies der Rohstoff für medizinisches Silikon. Und um Rohsilizium in industriellen Maßstab zu gewinnen, wird der Quarzkies mit Kohlenstoff, zumeist Holzkohle, in einen elektrischen Lichtbogenofen bei rund 2000 Grad reduziert. Das Quarzkies wird genutzt, weil es eine spezielle Korngröße hat, die für die Reduktion benötigt wird. Quarzsand wäre zu fein und deswegen hatte man oder muss man Quarzkies benutzen. Aufgrund der hohen Masse während dieser Reduktion in diesem Lichtbogenofen sinkt das Silizium dann zum Boden des Ofens ab und kann dort abgestochen werden. Und das abgestochene oder abgekühlte Rohsilizium, was man dann gewonnen hat, wird dann in Stücke gebrochen und gemahlen. Und mittels Polymerisation wird unter hoher Hitze die chemische Verbindung dann Silikon produziert.
Wo wird es denn hergestellt? Gibt es da irgendein besonderes Land, wo die hergestellt werden? Oder ja, kannst du uns dazu irgendwas verraten?
Also die drei größten Produzenten sind in den USA angesiedelt. Aber auch China ist auf dem Weltmarkt sehr weit vertreten. Es gibt aber auch kleinere Firmen, die es in Deutschland herstellen. Also es ist nicht immer gesagt, dass Silikon aus dem Ausland kommt, meistens leider aber schon.
Okay, alles klar, danke. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf was zurückkommen, was du gerade eben schon gesagt hattest. Du hattest ja von diesen Lichtbogenöfen gesprochen und da ist mir eine Zahl aufgefallen und zwar 2000 Grad. Das ist ja ziemlich heiß. Deswegen wollte ich fragen, ob du da weißt, wie hoch denn der Energieverbrauch von so einem Ofen ist.
Genau, der Energieverbrauch ist sehr hoch. Das Umweltbundesamt hat dazu eine Online-Plattform errichtet, wo man verschiedene Rohstoffe oder deren kumulierten Energieaufwand sich anzeigen lassen kann. Und der liegt allein beim Vorprodukt von Silizium bei 1,4 Millionen Megajoule pro Tonne Silizium. Und das entspricht einer Explosion von 250 Tonnen TNT-Äquivalenten, also quasi die frei werdende Energie bei einer solchen Explosion.
Das ist echt viel, also hört sich ziemlich energieaufwendig an, der ganze Prozess. Dann danke auf jeden Fall Lea schon mal für die interessanten Informationen zur Vorproduktion von medizinischem Silikon. Ich möchte jetzt nochmal zurück zum Tampon kommen, beziehungsweise da erstmal anfangen und da Sarah ein paar Fragen stellen. Bei der Vorproduktion von Tampons können wir uns ja auch nochmal wieder in Erinnerung rufen, was die benötigten Ressourcen sind. Für Tampons braucht man ja vor allem Viskose und Kunststoff, das sind ja die Hauptbestandteile. Dabei besteht ja die Viskose aus Zellulose und der Kunststoff aus Erdöl. Aber wie wird denn jetzt aus diesem Rohstoff überhaupt der fertige Tampon, beziehungsweise wie sieht die Verarbeitung aus? Sarah, meine erste Frage an dich wäre, Viskose, wieso braucht man die und wo und in welchen Anteilen ist sie in Tampons zu finden?
Ja, also wieso man die Viskose braucht, ist, weil sie als quasi fertiges Produkt dann als saugfähiger Kern im Tampon benutzt wird. Und sie hat dann einen Materialanteil von mindestens 94% und damit ist sie der wichtigste Bestandteil in dem Tampon, also in dem Menstruationsprodukt. Ja.
Okay, danke. Und wie wird die Viskose hergestellt?
Ja, also wie wir schon in der Ressourcenfolge besprochen hatten, wird Viskose aus der Zellulose gewonnen. Und es gibt dort verschiedene Verfahren, um dann die Viskose herzustellen. Bei der häufigsten Herstellungsvariante wird das Holz für die Zellulosegewinnung als erstes zerkleinert und danach werden verschiedene chemische Materialien wie zum Beispiel Natronlauge und Schwefelverbindungen, die Pflanzenfaser auflösen, beigemischt. Über einen honigähnelnden hochviskosen Zustand, welcher der Viskose ihren Namen verleiht, entsteht dann letztendlich die fertige Faser. Also man kann sich das in großen Fabriken quasi so vorstellen auf den Fließbändern, wo das dann so auch auseinandergezogen wird und dann halt so riesige weiße Fasern sind, die man dann dort quasi sehen kann, aus denen der Tampon hergestellt wird.
Mhm. Und gibt es da irgendeinen bestimmten Ort, wo die hergestellt werden, also irgendein bestimmtes Land oder so, wie es auch bei den Menstruationstassen beziehungsweise dem Silizium der Fall ist?
Ja, also bei Viskosefabriken ist es ähnlich wie bei der Zellulose, dass wir viele Hersteller in unterschiedlichen Staaten haben. Ein großes Unternehmen mit dem Namen Karlheim Fibris GmbH hat zum Beispiel ihren Sitz auch in Deutschland. Allgemein finden wir aber etwa 83% der Viskosefaserproduktion im asiatischen Raum, in Staaten wie zum Beispiel China, Indien oder Indonesien. Woher die Viskose für die Tamponproduktion jedoch größtenteils kommt, ist leider sehr schlecht nachzuvollziehen.
Ja, das Thema hatten wir eh öfter mit den nicht aufzufindenden Quellen oder überhaupt hatten wir oft Probleme mit der Literatur und den Studien, denn es gibt ja fast gar keine zu diesen Themen. Aber ist ja umso spannender und besser, dass wir jetzt hier diesen Podcast haben und uns mit dem Thema beschäftigen. Sarah, wolltest du noch was dazu ergänzen?
Ich denke, die Nachvollziehbarkeit allgemein bei sehr vielen Gütern immer sehr schwierig, weil es ja auch unterschiedlich in den Ländern ist, wie die das dann auch nachverfolgen bzw. ja, hinterlegen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Unternehmen da natürlich auch falsche Angaben leider machen. Und deswegen weiß man immer nicht so genau, woher halt, vor allen Dingen, wenn es halt um ja, einen Stoffmix zum Beispiel geht, dass man nicht genau weiß, wo jetzt genau der eine Stoff herkommt.
Würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Findet man Viskose denn nur in Tampons oder auch in anderen Produkten?
Ja, neben der Nutzung als Grundlage zur Produktion von herkömmlichen Tampons findet man die Viskose zum Beispiel auch in der Textilindustrie zur Herstellung von Kleidung. Dort hat sie auch einen sehr hohen Anteil. Also hauptsächlich wird die Viskose eher zur Herstellung von Kleidung benutzt und aufgrund halt ihrer saugfähigen Eigenschaft wird sie halt auch für den Tampon verwendet.
Ja, also du hast ja jetzt so viele Sachen zur Viskose gesagt, beziehungsweise zu den Produktionsmechanismen und allem, was dahinter steckt. Und wenn man sich das alles so anhört, kann man sich bestimmt schon was denken oder da kommt vielleicht die Frage auf, welche Umweltauswirkungen denn diese Produktion mit sich bringt. Könntest du da ein paar nennen?
Ja, also die Bedingungen für die Viskoseproduktion erfordern halt einen sehr hohen Wasserverbrauch sowie einen hohen Energieverbrauch. Je nach Strommix der jeweiligen Fabrik werden halt Umwelt und Klima durch ausgestoßene Treibhausgasemissionen geschädigt bzw. belastet. Zudem können auch die eingesetzten Chemikalien, Schutzgüter wie Boden, Wasser, Luft oder auch Flora und Fauna sowie die menschliche Gesundheit gefährden und halt dadurch schädigen. Und dann hängt es natürlich auch von den Umweltschutzrichtlinien bzw. von den Abwasserschutzbedingungen der jeweiligen Länder ab, ob dann die Fabrikabwässer in die umliegende Flüsse geleitet werden, wodurch dann natürlich auch der Naturhaushalt und die Ökosysteme verändert werden können. Also da kann man wieder sehr schlecht nachvollziehen, weil es halt unterschiedliche Umweltrichtlinien gibt und teilweise sie auch im asiatischen Raum hergestellt wird. Die sind ja nicht mal Teil der EU, dass halt dort andere Gesetze gelten als wie bei uns in Deutschland.
Danke, Sarah, für die interessanten Informationen. Ich würde jetzt noch mal zurückkommen zur Menstruationstasse und damit zu unserem Gast Lea. Wir haben ja nicht nur die Menstruationstasse aus medizinischem Silikon. Ich glaube, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja jetzt bestimmt schon, sondern es gibt ja auch Menstruationstassen aus Naturkautschuk. Wie werden die denn hergestellt und wie kommt man überhaupt daran?
Also Naturkautschuk wird als flüssiger Milchsaft oder auch als Latex genannt, direkt vom Baum sozusagen abgezapft. Die Rinde des Baums wird dabei angeritzt und der Milchsaft fließt dann in einen Eimer, der darunter steht. In vielen Fällen wird das dann auch direkt vor Ort zu einem transportfähigen Produkt weiterverarbeitet. Genau, kann so die Form mit Zugabe von Chemikalien ändern. Die üblichsten Formen sind dabei Ballen, Pulver, Latexkonzentrat und Platten. Die Chemikalien, die dabei zum Einsatz kommen, sind zum Beispiel Essigsäure, Ameisensäure oder Ammoniak. Ein Beispiel wäre vielleicht auch noch, der Milchsaft kann durch Essigsäure koaguliert werden. Das bedeutet, dass er gerinnt und etwas dickflüssiger wird. Und der geronnene Milchsaft kann dann für den Transport abgeschöpft werden. Und durch die Vulkanisation im nächsten Schritt Nach der Gewinnung des Milchsaft wird mittels Schwefel wird der plastische Kautschuk dann zu einem elastischen Gummi weiter verarbeitet oder umgewandelt. Und aus diesem Gummi entsteht dann letztendlich die Menstruationstasse.
Okay, danke schön. Du hast ja gerade Vulkanisation gesagt. Finde ich lustig, dass das wirklich mit Schwefel zusammenhängt, dieser chemische Prozess. Ja. Auf jeden Fall, ja, sehr interessant. Du hast ja gerade auch von diesen ganzen Chemikalien geredet, die in dieser Verarbeitung genutzt werden. Welche Umweltauswirkungen hängen denn damit unter anderem zusammen?
Oh, die sind sehr weitläufig und hängen natürlich davon ab, wo produziert wird. Am Anfang meinte ich ja schon, dass der Kautschukbaum vor allen Dingen in Südostasien angebaut wird. Und da weiß man ja auch, dass die Umweltstandards jetzt nicht ganz so hoch liegen. Aber das kann natürlich auch von Produktionsland zu Produktionsland unterschiedlich sein. Da kann es auf jeden Fall zu Problemen mit der Entsorgung von diesen Chemikalien kommen. Oder auch während der Produktion oder Umwandlung des Milchsafts können natürlich auch Chemikalien in den Boden oder allgemein in die Umwelt gelangen und so den Boden, Wasser, Menschen, Tiere, aber auch Pflanzen beeinträchtigen und auch schädigen. Allgemein kann man auch noch sagen, dadurch, dass es ja in Südostasien angebaut wird, sind halt immer große oder lange Transportwege mit dem Import quasi oder mit dem Export verbunden, was natürlich das Klima schädigt.
Ja, das war es erstmal zur Vorproduktion von den Menstruationstassen. Es sind auf jeden Fall viele interessante neue Fakten, die dazugekommen sind. Und vielen Dank, Lea, für deinen Input. Das Thema Tampons greifen wir jetzt nochmal auf, denn wir sind noch nicht fertig. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen an Sarah. Ein Bestandteil haben wir jetzt schon besprochen, und zwar die Viskose. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Tamponbestandteil, und das ist der Kunststoff. Wie wird der denn hergestellt?
Also die wesentlichen Verfahrensschritte zur Herstellung vom synthetischen Kunststoff aus Erdöl sind zum einen die Aufspaltung des Erdöls in die verschiedenen Bestandteile in der Erdölraffinerie. Ja, jetzt kommt auf jeden Fall ein chemisches Wort, also Triggerwarnung an dieser Stelle. Naphtha, das ist Rohbenzin als ein Produkt der Erdölraffination. Dann im nächsten Schritt haben wir das Spalten des Naphthas in Alkene, also wieder Triggerwarnung hier. Als dritten Schritt haben wir die Weiterverarbeitung, Triggerwarnung, zu Monomeren. Und als vierten Schritt haben wir dann die Herstellung von Polymeren durch Polyreaktionen. Also sehr viele chemische Prozesse, die dort ablaufen. Dann haben wir halt quasi den fertigen Kunststoff, den wir dann einsetzen im Tampon.
Und wo genau setzt man den ein im Tampon? Also für was braucht man denn diesen Kunststoff?
Ja, der Kunststoff wird eingesetzt für die Produktion des Kunststoffvlies, der als Umhüllung des saugfähigen Kerns aus Viskose dient, sowie zur Herstellung des Rückholbändchens. Was noch aus Kunststoff hergestellt wird, ist die Verpackungshülle, die den einzelnen Tampon quasi dann umhüllt, also damit es hygienischer ist.
Ich denke, die meisten da draußen können sich wahrscheinlich schon denken, was die nächste Frage sein wird. Und zwar, wie sehen denn die Umweltauswirkungen aus und gibt es auch landschaftliche Auswirkungen durch die Produktion bzw. die Vorproduktion vom Kunststoff?
Direkte landschaftliche Veränderungen haben wir nicht bei der Produktion von Kunststoff, aber die Produktion verursacht natürlich erhebliche Treibhausgasemissionen und der Großteil der Emissionen resultiert aus dem hohen Energieverbrauch der Produktion. Dieser wird zum Beispiel durch die Verbrennung von Erdöl oder Erdgas verursacht. Also wir haben quasi wieder etwas, was in die Luft ausgestoßen wird, nur damit man einen kleinen Tampon herstellen kann.
Ja, ist echt verrückt. Man glaubt immer gar nicht, wie viele kleine Zwischenschritte man braucht, um dann letztendlich dieses eine Produkt herzustellen und welche Umweltauswirkungen damit auch teilweise zusammenhängen können. Ja, vielen Dank euch beiden für eure interessanten Informationen zum Thema Vorproduktion von Menstruationstassen und Tampons. Ich habe auf jeden Fall viele neue, wichtige und interessante Dinge gelernt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Ich würde jetzt das Wort direkt an Lea weitergeben, gar nicht mehr so lange schnacken. Und ich sage schon mal von meiner Seite Tschüss und noch eine schöne Woche wünsche ich allen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ist auch mal was ganz Neues für mich gewesen, bei so einem Podcast teilzunehmen. Und genau, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich auch im Projekt mitarbeite, aber nicht im Podcast-Team, sondern im Instagram-Team. Also, falls ihr Lust habt, schaut einfach mal vorbei auf Blutende Welt auf unseren Instagram-Account. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert oder einfach mal unsere Beiträge durchschaut. Bis dahin, tschüss.
Ja, danke Lea, dass du heute da warst und so eine tolle Expertin warst. Wie Lea schon gesagt hat, checkt auf jeden Fall unser Instagram aus und wir hoffen, dass ihr nächste Folge zum Schritt Produktion auch wieder einschaltet. Dort werden wir Kathi als unseren Gast haben und dann sage ich auch von meiner Seite aus tschüss und bis bald.